Moin, willkommen bei Butter bei die Fische. Zwei Frauen, zwei Lebensphasen zwischen Atempausen und Alltagswahnsinn.
Die eine ist Mitte 30 und kommt aus dem Frankenländle.
Und die andere Mitte 40 und ist gebürtiger Fischkopf.
Beide sind Mama, beide sind Coaches. Die eine für gesunde Atmung
und die andere für mentale Gesundheit.
Wir sprechen mit dir über das wahre Leben mit all den ungeschönten Details und der richtigen Prise Humor.
Keine Tabus, kein Gedöns, einfach über die Dinge, über die im wahren Leben nicht gesprochen werden.
Also, lass uns loslegen.
Let's go. Stell dir vor, du sitzt gemütlich auf dem Sofa oder im Bett, aber deine Gedanken sind schon wieder ganz woanders. In der Vergangenheit, bei dem, was schiefgelaufen ist, oder in der Zukunft, bei all dem, was noch besser werden müsste. Und während dein Körper zur Ruhe kommt, fahren deine Gedanken Achterbahn und deine Gefühle gleich mit. Genau darüber sprechen wir heute, Bianca und ich. Wir nehmen dich mit auf eine Reise in deine und in unsere Gedankenwelt. Wir teilen unsere eigenen Erfahrungen, wie sehr unsere Gedanken unseren Alltag, unsere Stimmung und unsere Entscheidungen beeinflussen. Manchmal stärkend und liebevoll, aber oft auch sehr kritisch, laut und bremsend. Und ja, auch wir kennen dieses Gedankenchaos nur zu gut und erzählen, wie wir damit umgehen und immer wieder dabei herausfinden. Also, mach es dir bequem, atme einmal tief durch und lass uns gemeinsam herausfinden, wie wir aus dem Gedankenkarussell aussteigen, wieder mehr im Jetzt ankommen und uns selbst ein bisschen liebevoller begegnen können. Hallo Bianca, schön, dass wir wieder zusammensitzen.
Hallo Julia.
Wie geht's dir denn?
Oh, mir geht's gut. Ich habe gerade einfach so ein bisschen meine Gedanken hängen lassen, als okay. Du erzählt hast.
Sehr schön. Und wo wir gerade beim Thema sind, Gedanken, was sind denn Gedanken?
Ja, wir können das Thema jetzt erstmal medizinisch oder so ein bisschen fachidiotisch anfangen. Machen wir das heute mal und erzählen mal so ein bisschen, was Gedanken sind. Rein medizinisch sind es nämlich elektrische Impulse. Nicht mehr und nicht weniger. Und die entstehen und die Nervenzellen miteinander verbinden. Also das klingt relativ nüchtern. Und psychologisch nennt man Gedanken nicht Gedanken, sondern Kognition. Das ist alles, was mit Wahrnehmung und Erkennen zu tun hat. Und Gedanken haben die Funktion, Situationen zu bewerten und Handlungen zu planen und eben auch dann zu steuern. Das ist jetzt mal so die Definition, die ich zum Thema gefunden habe. Und und wir wollen heute aber euch nicht mit Fachlatein irgendwie langweilen, sondern so ein bisschen, was macht das mit uns? Und vielleicht haben wir noch den einen oder anderen Tipp für dich als Hörerin, wie du ja damit umgehen kannst, was wir für uns nutzen, damit wir unsere konfusen Gedanken, die wir so manchmal haben, kontrollieren.
Die eine oder anderen, genau.
Julia, du hast jetzt gerade so schön gesagt, was so los ist und worüber wir heute so reden wollen. Die Frage, du hast gesagt, wir lassen uns an unserem Gedankenkarussell teilhaben. Erzähl mal von deinem Gedankenkarussell. Hast du da öfter mal so ein Thema mit? Also belästigt dich das öfter mal?
Also immer wieder mal, ab und zu. Ich bin nicht gefeit davor, auch wenn ich mittlerweile weiß, wie ich mit so einem Gedankenchaos oder Gedankenkarussell umgehen kann. Und es kennt vielleicht auch jede Frau, wenn du jetzt gerade zuhörst und denkst, ja, das kenne ich. Ich habe öfters mal so ein Gedankenkarussell, aber ich komme ganz schlecht wieder raus. Also ich erzähle einfach mal, ich hatte neulich so ein Gedankenchaos in meinem Kopf. Ist gar nicht so lange her, weil mein Sohn hat jetzt bald Geburtstag. Und ja, so ein Kindergeburtstag muss ja auch organisiert werden. Also ich finde es immer witzig, dass man seinen eigenen Geburtstag nur einmal feiert, aber die Kindergeburtstage irgendwie Kindergeburtstag gefeiert wird, mit der Familie gefeiert wird und dann wird noch im Kindergarten irgendwie gefeiert. Also es ist so eine Endlosschleife gefühlt manchmal. Und da bin ich nachts aufgewacht. Und plötzlich war dieser Gedanke da, dieser Kindergeburtstag war so richtig präsent in meinem Kopf. Und ich dachte mir so, ja, ich muss jetzt noch das erledigen und was müssen wir noch das besorgen und wer packt Kuchen eigentlich und wen müssen wir jetzt noch alles einladen? Ja, und es ging so ständig so. Es war wie so ein Karussell, die ganze Zeit hat sich das gedreht und ich bin eigentlich zu keinem wirklichen Ende gekommen. Und ich wollte es eigentlich organisiert haben, wo feiern wir und so weiter. Und was das Ende vom Lied war, ist dann, ich habe dann irgendwann mal meinen Mann geweckt
Stimmt. Der hat sich bestimmt gefreut. Nachts um 4 reden wir über den Kindergeburtstag.
Ich weiß nicht mehr genau, wie viel Uhr es war. Auf jeden Fall, er hat geschlafen, so seelenruhig. Und ich dachte mir so, schön, der schläft. Und ich denke mir so, zerdenke gerade den Kindergeburtstag von meinem Sohn, was überhaupt gar nicht notwendig ist eigentlich in dem Moment, weil der ist ja noch ein bisschen hin. Aber es hat mich halt einfach nicht losgelassen. Und hat mich wirklich geweckt. Also er kennt das mittlerweile ja auch schon. Also.
Ach so, ja, okay. Meiner würde mich umbringen, gleich nicht, weil der kann ist nicht der schlechtere Schläfer von uns beiden und der kann aber, nämlich gar nicht mehr einschlafen.
Aber es ist wirklich so, in dem Moment ist das die, so die erste Hilfe. So.
Ja.
Er liegt neben mir und er muss erstmal kurz mir zuhören.
Okay.
Und es ist dann wirklich so, wir weil es uns ja auch beide betrifft, erzähle ich ihm kurz, was halt in mir vorgeht und dann ist er meistens sehr, sehr nüchtern. Geht also ganz so sachlich, na, dann machen wir das so und so und so und so. Also, aha, okay. Ja, gut. Nee, dann haben wir das ein bisschen besprochen und dann dreht er sich um und schläft weiter und ich schreibe mir das halt einmal kurz auf. Also ich schreibe mir halt auf, was muss ich tun, was, ne, dass ich es einfach auf meinem Kopf auch wirklich komplett
draußen
habe.
Hast das Ergebnis sozusagen dann gleich mal notiert von eurer Besprechung?
Habe ich dann auf meinem Blatt notiert. Und es ist wirklich so, ich habe auch neben meinem Schreibtisch, nicht mehr meinem Schreibtisch, neben meinem Bett, habe ich tatsächlich Stift und Blatt Papier immer griffbereit, weil es für mich so die erste Hilfe ist, was aufzuschreiben, weil dann ist es aus meinem Kopf. Mhm. Was du aufschreibst, was du visuell siehst, dann ist es einfach aus deinem Kopf draußen. Und es ist wirklich so. Also ich habe danach wieder normal weitergeschlafen und es war auch die nächsten Tage aus meinem Kopf draußen.
Ja. Also das ist tatsächlich auch was ich selber mache und was ich auch den Klientinnen, die ich habe, irgendwie empfehle, ist wirklich so dieses, wenn es gar nicht aufhört, schreib es auf, weil dann kann dein Gehirn das loslassen, weil warum du das ja immer die ganze Zeit weiterdrehst, ist ja, du willst es nicht vergessen, weil es ist wichtig und deswegen willst du es nicht loslassen. Und das Papier gibt es aber ja, auf dem Papier ist es sozusagen gesichert. Und ich hatte, weiß ich nicht, als ich noch viel in der Arbeit im Kopf hatte, ne, auch im Burnout und so, da hatte ich auch ein Buch neben dem Bett liegen. Und mein Mann ist, wie gesagt, der schlechtere Schläfer. Das heißt, Licht anmachen war immer so, mache ich mal nicht. Mhm. Das heißt, ich habe dann so Hieroglyphen im Dunkeln über das Blatt geschrieben. Und nächsten Morgen musste ich dann überlegen, okay, was habe ich da aufgeschrieben und was habe ich denn jetzt da gemeint? Mhm. Und ich weiß nicht, welchen Effekt du manchmal hast, auch vielleicht von den Notizen, die du da jetzt aufgeschrieben hast, was nachts so unglaublich bedrohlich und merkenswert war und also was auf jeden Fall es war halt so ultra wichtig und am nächsten Morgen gelesen, denkst du so, echt jetzt? Das war's jetzt, was mich 3 Stunden lang oder eine Stunde lang wachgehalten hat.
Denke ich mir manchmal noch in dem Moment, wo ich es aufgeschrieben habe, so, ist eigentlich gar nicht so dramatisch, wie ich es mir jetzt gerade durchgedacht habe. Aber für mich ist es in dem Moment einfach voll wichtig, dass das, dass das aus meinem Kopf draußen ist, weil sonst hätte ich mich unendlich weitergedreht. Also.
Ja. Also es gibt so einen schönen Satz, nachts sind alle Katzen grau. Also es ist das Schlimme daran, dass nachts diese Gedanken auch echt penetranter sind als tagsüber. Mhm. Das heißt, wenn du auch, also meistens schlecht geträumt oder was auch immer, also das ist alles immer wesentlich dramatischer. Wenn du den gleichen Gedanken im Hellen hättest, wäre das alles nicht so schlimm. Mhm. Ja, aber in dem Moment, wo du aufwachst, wo du eh irgendwie sozusagen in dieser Dunkelheit gefangen bist, macht das Gehirn, warum auch immer, nochmal eine Stufe, eine Nuance dunkler, das Ganze.
Es wirkt dann ein bisschen so bedrohlich dann auch.
Ja, genau. Also es ist wirklich.
So, also schaffe ich das jetzt alles, was in meinem Kopf ist?
Also der Körper reagiert dann tatsächlich auch in diesem Modus wie Angst oder so. Er ist für den in dem Fall, in dem Moment tatsächlich real.
Ich glaube, manche wirklich Panik kriegen auch, weil wenn es so präsente Gedanken sind, die dann nicht mehr verschwinden und die man aber loswerden möchte unbedingt irgendwie, so dass manche auch wirklich Panik kriegen, so Panikattacken auch bekommen.
Genau. Das ist vielleicht da schon, können wir ja mal einhaken, denn unser Gehirn kann nämlich nicht unterscheiden zwischen dem, was wirklich passiert und dem, was wir nur denken. Das heißt, ob die Situation wirklich real da ist oder ob ich sie mir gerade nur einbilde, unterscheidet das Gehirn nicht. Für das Gehirn ist beides gleich. Das heißt, es reagiert auf beide Situationen gleich. Das heißt, wenn ich in Angst bin, dann reagiert der ganze Körper eben auch in Angst. Mhm. Und das ist das Fiese, gerade bei Panikattacken, das hatte ich auch. Also ich hatte früher Panikattacken. Das heißt, du hast Angst vor der Panikattacke. Das heißt, du steigerst dich in die Angst rein, kriegst dann eine Panikattacke, weil du Angst hast. Und dann ist das sozusagen eine selbsterfüllende Prophezeiung, weil dann sozusagen die Angst nochmal dadurch geschürt wird. Also siehst du, ich wusste, dass ich jetzt eine Panikattacke kriegen werde, habe sie aber eigentlich selbst hervorgerufen, weil ich eben mir schon vorgestellt habe, dass ich gleich eine haben werde.
Du hast dir quasi schon die Geschichte vorerzählt sozusagen.
Genau, ich habe mir schon erzählt, was gleich passieren wird. Und dann habe ich das auch noch bestätigt in dem Maße, dass halt der Körper dann auch wirklich so reagiert hat. Das ist ja oft auch Stress ist ja eine Form von Stress. Ja. Eine körperliche Reaktion, das heißt, das Gehirn schüttet alles aus, was in einer Gefahrensituation halt gebraucht wird an Adrenalin und Cortisol und so weiter. Und dementsprechend reagiert der Körper dann auch. Mhm. Also das ist, für den ist wirklich dann Gefahr im Verzug.
Ja, also die Geschichte. Du erzählst dir quasi, oder die Gedanken erzählen dir eine Geschichte, die du dann vielleicht auch glaubst. Aber du bist ja eigentlich der Autor. Das heißt, du kannst sie auch selber umschreiben, die Geschichte, theoretisch.
Das ist das Coole eigentlich daran, weil jetzt könnte man sagen, Gott, ich bin Opfer meiner Gedanken. Ja, wie soll ich, das ist ja furchtbar. Das ist ja furchtbar, dieses Gefühl zu haben, okay, ich bin fremdgesteuert. Mhm. Aber das Coole ist, es gibt verschiedene Arten von Gedanken, die uns steuern. Grundsätzlich habe ich jetzt ja gerade vorhin schon gesagt, Gedanken sind dafür da, um unser Verhalten, um unsere Handlungen zu koordinieren. Mhm. Und Gedanken entwickeln, oder das kennst du sicherlich auch, du denkst irgendwas und dann kommt damit ein Gefühl.
Mhm. Genau.
Und dann kommt vielleicht der nächste Gedanke, der wieder sozusagen verknüpft ist mit diesem Gefühl. Also unsere Erinnerung lebt auch davon. Also wir erinnern uns an eine Gefahrensituation oder auch an eine gute Situation und dann reagieren wir auch körperlich wie in dieser Situation, die wir schon kannten. Mhm. Und so können wir zum einen Gedanken produzieren und wissen halt auch, wie wir uns dann verhalten sollen oder verhalten könnten, weil wir haben diese Situation, so eine ähnliche Situation ja schon mal gehabt. Wir denken ja ganz viel, unser Gehirn ist ja total faul, das versucht echt alles immer in so Schubladen zu packen, weil es dann möglichst wenig Energie verbraucht. Und das heißt manchmal, also ich habe ganz oft das Ding, ich habe ein Gefühl, ich weiß auch nicht, ich kann nicht unbedingt immer sagen, was immer eher da ist. Vielleicht ist der Gedanke eher da, gibt ja auch viel Gedanken laufen ja einfach auch im Hintergrund.
Stimmt, ja, ist ja unbewusst.
Die verursachen eine Stimmung oder eben dann auch ein Gefühl. Und dann kommt auch ein passender Gedanke dazu. Also von wegen so, ach stimmt, ich muss ja das und das noch machen. Also ne, der dann wieder Stress zum Beispiel verursacht. Also ich bin, in meinem Kopf ist immer Chaos im Sinne von, dass Stress schon immer ein Thema bei mir auch gedanklich immer ein Thema ist. Ich habe das insoweit ganz gut im Griff, und jetzt kommen wir zum Punkt, wir können da selber Einfluss drauf nehmen, dass ich meine Gedanken wahrnehme. Das heißt, ich trete prinzipiell so einen Schritt zurück von meinen Gedanken und gucke mir mal an, was da gerade eigentlich so läuft. Also ich nehme wahr, meine Gefühlswelt ist schon wieder im Unreinen. Und dann denke ich, okay, warum? Und dann habe ich mittlerweile die Fähigkeit, das ist ja was man so ein bisschen auch lernen muss, aus diesem ganzen Wust dann irgendwann auch was zu erkennen, zurückzutreten und zu gucken, okay, was habe ich eigentlich gerade gedacht und was fühle ich eigentlich gerade? Und
magst du das dann auch so? Also das heißt, wenn du gerade in dem Moment in so einer Gedankenspirale festsitzt, guckst du dir quasi an, was ist das gerade für ein Gedanke? Macht der gerade Sinn, der Gedanke?
Also, ja, genau so. Also ich habe auch ein Tool dazu. Das heißt auch der heiße Gedanke. Also weil manchmal, du hast es jetzt gerade in der Nacht gehabt, aber manchmal haben wir so Gedanken, die lassen einen nicht mehr los. Mhm. Also du denkst, ich muss da jetzt was ändern. Ich muss, was weiß ich. Also ich weiß noch, als ich irgendwie 19 oder 20 war, gab es eine Situation in der Beziehung, in der ich da war und das lief halt einfach nicht. Und ich bin morgens aufgewacht und der erste Gedanke war, ich muss mich trennen. Und dieser Gedanke hat mich nicht mehr losgelassen. Immer wieder und immer wieder. Und ich habe dann mal gedacht, ja, aber warum? Also es war nicht logisch nachvollziehbar, dass ich das jetzt tun sollte. Es war einfach nur dieser Gedanke, der immer wieder wie so ein Hirnfurz aufgetaucht ist. Und ich habe dem irgendwann nachgegeben, tatsächlich. Heute würde ich sagen, okay, also ich habe mich wirklich irgendwann getrennt, weil es ich habe das nicht mehr ausgehalten.
Ja gut, aber dann war ja irgendwas, ein Gefühl hat dir irgendwie was gesagt.
Ich kann dir das habe ich nicht auseinanderklamüsert. Das habe ich nicht.
Weil oft ist es so, dass Gedanken, oder ich weiß nicht, was zuerst ist da, ist das Gefühl oder der Gedanke? Keine Ahnung, manche sagen ja, Gedanken erzeugen Gefühle oder Gefühle erzeugen Gedanken.
Ja, wärst du
zuerst? Manchmal hat man ja einfach nur so ein Gefühl, wie du schon sagst, dann kommt der Gedanke. So, oh, das habe ich mir jetzt schon gedacht. So.
Also in dem Fall war es, ich würde sagen, also in gewisser Weise neurotisch, weil ich habe schon auch immer so ein Thema gehabt, also ich glaube, so rückblickend war es Selbstsabotage. Ich glaube, das hätte ich nicht machen müssen. Mhm. Ich glaube, ich hätte das, wenn ich heute mit dem Wissen von heute auf damals geblickt, das ist ja immer nur, man wird ja immer weiser, wäre die Frage gewesen, warum kommt dieser Gedanke immer? Ja, du hast recht, ich bin unzufrieden. Aber ob das unbedingt eine Trennung erfordert hätte und nicht einfach ein Gespräch oder eine Entwicklung oder sowas sinnvoll gewesen wäre, das Äußern von Bedürfnissen oder was auch immer da notwendig gewesen wäre, dann hätte ich da vielleicht anders reagieren können. Das heißt, ich habe heute so dieses Tool, verwende ich auch heute ganz oft, wenn ich merke, okay, das lässt mich nicht los, dann schreibe ich auf, was ist das für ein Gedanke? Und allein diesen Gedanken mal zu formulieren, ist schon manchmal ein gigantischer Fortschritt. Mhm. Weil wie oft haben wir so eine Melodie oder irgendwas im Kopf, aber das hat gar keinen Namen. Mhm. Und sobald dieses Kind einen Namen hat, ist das schon gar nicht mehr so schlimm. Habe ich für mich festgestellt. Also das ist jetzt meine persönliche Einschätzung. Ja. Und dann gehe ich das durch. Also ich diskutiere das aus mit mir. Was ich damit sagen will, dieses sich zu distanzieren von dem Gedanken und ihn wie auf einer Kinoleinwand anzuschauen und zu gucken, ah, okay, ich denke wieder. Oder ich habe einen, wie heißt denn der noch? Jens Korsen, das ist auch ein Coach, da habe ich den Selbstentwickler, falls mal jemand einen CD-Tipp braucht, habe ich schon, ist ein cooles CD, kann man wirklich gut hören. Auch der sagt dann immer, es denkt mich wieder. Und so ist es auch. Manchmal ist es ja so, dass der Gedanke einfach da ist und du denkst, ja, okay. Und dieses wahrzunehmen, dass mich etwas denkt oder jemand denkt, reicht schon, damit ich darauf Einfluss nehmen kann, weil das ist das Bewusste.
Ja, weil ich denke mir dann häufig, wenn ich mir was denke. Ich denke mir dann, warum denke ich das gerade? Also ich hinterfrage diesen Gedanken. Ich hinterfrage, warum denke ich das gerade eigentlich?
Ja.
Ist das wirklich mein Gedanke? Und was mache ich mit diesem Gedanken? Wenn jetzt wirklich ein Gedanke ist, der immer wieder kommt, denke ich mir ja, okay, da ist etwas, was scheinbar gelöst werden möchte. Und dann, wie gesagt, dann betrachte ich den Gedanken von außen oder versuche ihn von außen zu betrachten und stelle mir auch vor, naja, ist mir jetzt der Gedanke eher dienlich oder versucht er mich gerade irgendwie klein zu halten oder zu blockieren? Oder was passiert, wenn ich diesen Gedanken mal zu Ende denke, also über meine Komfortzone, auf offenes sind sehr begrenzende Gedanken. Wenn ich sage, ich gehe jetzt über meine Komfortzone hinüber sozusagen oder drüber hinaus, was passiert denn, wenn ich jetzt mal den Gedanken mal einfach beiseite schiebe und sage, ich mach's jetzt einfach mal? Was passiert denn dann so, ne? Also das sind oft begrenzende Gedanken, die mich ausbremsen wollen zum Beispiel auch. Und wie löse ich zum Beispiel diesen Gedanken? Manchmal sind es auch Konflikte, die vielleicht ungelöst sind und dann schlummern. Innerliche oder vielleicht sogar äußere Konflikte mit jemandem, ja.
Hattest du einen Coach? Also woher hast du diese Erkenntnis?
Woher ich diese Erkenntnis habe? Ich beschäftige mich ja oder beschäftige mich mit Achtsamkeit.
Ja.
Also mittlerweile nicht mehr ganz so präsent wie vielleicht noch vor ein, zwei, drei Jahren. Aber Achtsamkeit ist sehr, sehr hilfreich, um Gedanken zu betrachten. Erstmal zu sagen, okay, der Gedanke ist da, er darf da sein. Ich nehme ihn an, so wie er gerade ist, der Gedanke, ohne ihn zu bewerten. Aber ich darf ihn auch wieder gehen lassen, den Gedanken. Also ich sage häufig, stell dir vor, der Gedanke ist wie eine Wolke, der an dir vorbeiziehen darf. Mhm. Der darf weiterziehen, der Gedanke. Und dann kommt der nächste Gedanke. Ich meine, weil wir können ja nichts denken. Wir sind ständig im Denken. Und wenn du was denkst, ich meine, wir denken dauernd, auch wenn wir versuchen, an nichts zu denken, denkst du trotzdem immer an irgendetwas. Wenn ich sage Stuhl, denkst du an einen Stuhl. Wenn ich sage Elefant, denkst du an Elefant. Und der Elefant sieht vielleicht anders aus wie mein Elefant, aber du denkst an einen Elefanten. Und so ist es auch mit den Gedanken. Und du kannst dir natürlich bewusst deine Gedanken auch versuchen zu lenken, indem du vielleicht in dem Moment, wenn du etwas sehr Negatives denkst, vielleicht versuchst, deine Gedanken wieder auf etwas Positiveres zu lenken. Blumenwiese oder so.
Heuwinkelchen.
Biergarten, keine Ahnung. Irgendwie sowas. Und das ist so, Achtsamkeit spielt ja eine sehr starke Rolle und auch der Gedanke, wenn du Gedanken hast, die dann eine Reaktion erfordern, dass da oft eine Pause dazwischen ist, wie du darauf auf etwas reagierst zum Beispiel. Das ist immer, finde ich, ganz wichtig. Es hat mir selber geholfen, Gedanken wieder, sagen wir mal, loszubekommen. Oder häufig sind es ja auch Konflikte, die du vielleicht mit dir selber hast, die gelöst werden möchten. Entweder sei es, die du vielleicht mit dir selber lösen kannst, oder du brauchst Hilfe, die du nicht anders lösen kannst, weil sie vielleicht aus einer Kindheit stammen oder Trauma oder was auch immer. Oder es sind Probleme oder Konflikte mit Menschen, die du hast, die du nicht lösen kannst. Es gibt zum Beispiel Menschen, die du vielleicht zu denen keinen Kontakt mehr hast, aber die trotzdem immer präsent in deinem Gedanken sind, die irgendeinen Konflikt in dir auslösen. Und du willst aber diesen Kontakt gar nicht mehr aufnehmen, um diesen Konflikt vielleicht zu lösen. Also ich hatte tatsächlich eine Person in meinem Leben, wo ich sagte, zu der möchte ich keinen Kontakt mehr haben, aber ich habe diesen Konflikt in mir mit dieser Person, obwohl es überhaupt gar nicht in meinem Leben mehr ist. Aber es flammt immer wieder auf und mir wurde damals geraten, schreib diesem Menschen einen Brief. Du kannst ihn abschicken oder auch nicht, wenn du weißt, wo die Person wohnt oder nicht. Ich habe mich dafür entschieden, ihn nicht abzuschicken, diesen Brief, aber es ist unglaublich, was für eine Wirkung das hat. Jemanden einen Brief zu schreiben, an denjenigen zu adressieren, was in dir vorgeht, was das mit dir gemacht hat, was damals auch, egal was es war, auch was vorgefallen ist, zu beschreiben und was du gefühlt hast in dem Moment.
Voll gut, weil, also ich mache das auch, also aufschreiben, also schreiben ist sowieso, das ist das, ne, das Mittel schlechthin. Mein Professor hat immer gesagt, auch nicht am Computer, sondern wirklich mit der Hand, am liebsten mit einem Füller oder Bleistift, wie auch immer, dass der Gedanke durch deinen Arm, durch den Stift aufs Papier fließt. Der hat das natürlich im Zusammenhang von der Architektur und von der Kreativität gemeint, aber es funktioniert auch eben genau in diesem psychologischen Umfeld total gut. Und ich mache, was auch funktioniert, was ich manchmal mache, ist, wenn ich einen Konflikt, also ich hatte letztens auch, deswegen musste ich gerade so grinsen, sieht man natürlich im Podcast nicht, aber ich habe letztens auch so einen Konflikt gehabt mit jemandem, mit dem ich auch noch Kontakt habe. Und da war aber so ein bisschen die Frage, werde ich weiterhin Kontakt mit diesen Menschen haben? Weil das war wirklich schon grenzwertig, was da so gelaufen ist. Also was, wie ich mich gefühlt habe. Also ich war wieder 12. Also ich habe mich zurückversetzt gefühlt in Situationen, wo ich mir dachte, nee, ich will mich so nie wieder fühlen. Ja, ich möchte auch nicht mehr so denken und mir auch sowas nicht mehr anhören, dass ich sowas denken muss. Ja. Und dann habe ich eine Sprachnachricht aufgenommen. Also ein Sprachmemo übers Handy. Also sprich, ich habe diesem Menschen erzählt, was ich ihm erzählen wollen würde und habe das versucht, sachlich und emotionslos, soweit es geht, halt irgendwie zu kommunizieren. Am Ende kannst du das Telefon auch anschreien, ne? Das ist ja so, du musst es ja nicht abschicken, wie du schon gesagt hast. Also wenn es raus muss, muss es raus. Du kannst also auch deine Emotionen freien Lauf lassen, theoretisch. Und das mal richtig rausbrüllen. Und dann kann man immer nur entscheiden, was mache ich damit? Ja. Ich habe das, glaube ich, immer noch auf dem Handy. Ich habe das nie abgeschickt. Ich habe dann, ich glaube, anderthalb Wochen später tatsächlich, damit war das Thema aber für mich erstmal erledigt. Also das ist nämlich, dann war es raus aus dem Hirn.
Genau.
Und dann hatte ich die Möglichkeit, neu zu sortieren und zu überlegen, will ich das oder nicht.
Richtig. Und weil du liest, hast du auch diesen täglichen Stoiker, dieses Buch.
Ja.
Ich weiß nicht, wer der Autor ist. Oder das ist einfach,
ein Amerikaner, ja.
Es ist aber eine Zusammenfassung von vielen verschiedenen Zitaten von römischen,
griechischen, also Philosophen, alten
Philosophen,
ich römischen, glaub, römischen, griechischen.
Römischen und griechischen Philosophen, sogar Kaiser im Kaiserreich und sowas. Oder? Der Marc Aurel taucht ganz häufig auf, weil ich habe mir das in dem Moment, wo du es gepostet hattest, habe ich mir das dann als Hörbuch mal runtergeladen und es, ich weiß nicht, das hat so eine beruhigende Wirkung, einfach so den den Zitaten zuzuhören, beziehungsweise was diese Zitate für Bedeutung haben. Und da ist eben auch dieser Abraham Lincoln, der Präsident, taucht da auch mit auf.
Ja.
Der hat es nämlich genauso gemacht. Der hat nämlich auch Briefe geschrieben an Personen, wo er halt immer was loswerden wollte. Er hat es ihnen aber nie persönlich gesagt. Und das hat man halt zufällig irgendwann mal in seiner Schublade gefunden, in seinem Schreibtisch. Aber der hat es auch schon gemacht.
Also nur jetzt ein kurzer Exkurs zu diesem Buch. Ich habe das in der Reha von jemandem empfohlen bekommen und war erst ein bisschen geizig, mir das zu kaufen, weil es kostet 25 Euro oder so. Aber das ist, also mir hilft es total. Und wie gesagt, das sind die alten Philosophen. Und das, was ich so für Erkenntnisse so für mich als total neu entdeckt habe, musste ich dann feststellen, die sind schon ein paar tausend Jahre alt.
Ja, richtig.
Ja, also gerade Marc Aurel, der hat viel mit sich zu kämpfen gehabt. Der hat viel so Briefe geschrieben und so. Und diese Interpretation von diesem Autoren finde ich auch super. Und das jeden Tag zu lesen, bringt jeden Tag für mich eine gewisse Fokussierung auch mit sich. Im Sinne von, dass meine Gedanken dann auch in eine Richtung arbeiten. Mhm. Nämlich auch so dieses, bei den Philosophen geht es ja viel um Demut und um deine innere Haltung. Weil nur auf die hast du Einfluss. Also auf deine Gedankenwelt, auf das, wie du mit Situationen umgehst, wie du Situationen bewertest.
Ja.
Und im Ende ist es ja genau das, worüber wir jetzt hier gerade reden. Ja, was denke ich, wie bewerte ich das und welches Verhalten resultiert dann daraus?
Ja,
ja und da waren die früher schon sehr, also die Philosophen sehr darauf bedacht, da sehr bei sich zu sein und weniger im Außen, also sich wenig zu vergleichen, wenig zu urteilen, sondern irgendwie und auch zu sagen, okay, egal was jetzt im Außen passiert, also was mir oder auch meinem Körper an Folter oder so zugetragen wird, ich kann mich sozusagen in meine Gedankenwelt zurückziehen. Also es ist auch eine Möglichkeit, mich zu schützen.
Ja,
auch
ja. Ja, das ist eine gute Überleitung, weil Gedanken können einen schützen. Man kann sich die Gedankenwelt zurückziehen, aber Gedanken sind ja auch Kräfte.
Ja.
Kräfte, sie haben Auswirkungen auf das, was du fühlst, welche Hormone ausgeschüttet werden, ob du dich dann angespannt fühlst oder leicht. Bianca, noch eine Frage an dich. Wie wirken sich zum Beispiel, wenn du sehr im Gedankenkarussell mal sitzt oder wenn du immer einen bestimmten Gedanken durchdenkst, wie fühlst du das in deinem Körper? Macht sich das in deinem Körper bemerkbar?
Ja, ich glaube, wir alle kennen das, dass unsere Gedanken, Gefühle, also Reaktionen im Körper erzeugen. Also Freude ist ein Gefühl, was weiß ich, mit, keine Ahnung, weit in der Brust oder so. Ich gibt von die Meditation, die App, die ich gerne benutze, ich glaube, du hast die auch, eine Balloon.
Balloon, die App, ja.
Ja, genau. Da gibt es so einen Kurs, den man machen kann. Da gibt es irgendeine E-Mail, ich müsste mal suchen. Der hat da tatsächlich mal so ein bisschen aufgezeigt, welche Emotionen sich wo zeigen. Mhm. Das fand ich ganz spannend, weil man merkt das zwar mal so, aber dass man das so wirklich differenziert wahrnehmen kann. Ich habe dann mal angefangen, darauf zu achten, das stimmt. Also es gibt Freude zum Beispiel, weitet sich bei mir die Brust und ich denke mir so, es ist so, ne, also eine Weite gibt es dann. Während sich bei Angst oder so, habe ich eher einen Knoten im Hals und ich habe irgendwie das Gefühl, mein Magen zieht sich zusammen und die Finger fangen an zu kribbeln oder so. Oder eine Spannung ist irgendwie, je nachdem, was sozusagen, wie intensiv das ist, in den Muskeln an. Oder bei Wut, ich weiß nicht, wie reagierst du, wenn du wütend bist? Wo merkst du, dass du jetzt gerade gleich hochgehst?
Ich glaube, mein Herz klopft, glaube ich, schon ganz wie wild. Also mein Herz klopft. Es ist eher so, macht sich auch meinem Atem bemerkbar. Also ich atme dann schneller. Und ich mein Herz klopft und ich bin, ich glaube, ich spüre das dann auch, mein Gerät so in Wallung so ein bisschen so.
Ja, genau. Also so dieses, so das ist so an der Brust so nach oben drückt und man denkt, okay, jetzt muss ich wie so ein Vulkan explodieren auch wirklich. Also
genau. Und wenn man zum Beispiel etwas unterdrückt, dann finde ich, merkt man das, wenn, also ich bei mir zumindest, durch Anspannung, ich merke das im Rückenschmerzen zum Beispiel, wenn ich dann dauerhaft irgendwie angespannt bin oder das merke ich dann im Rücken und Schulterbereich, im Nackenbereich merke ich das, dass ich dann immer, wenn ich was Angespanntes denke oder so, keine Ahnung, Oder auch Konflikte, ne? Wenn man Konflikte hat, dann merkt man das, finde ich, auch. Also ich merke es dann im Rücken, macht sich das in meinem Körper bemerkbar dann auch, genau. Und schlägt sich natürlich negativ auf meine Emotionen nieder.
Ja.
Genau. Aber grundsätzlich können wir ja uns ja auch umprogrammieren. Also es gibt ja auch Glaubenssätze, die resultieren ja aufgrund von Gedanken, die wir haben, die wir uns vielleicht tagtäglich auch selber sagen, diese Glaubenssätze. Was hast du für Glaubenssätze, die sich zum Beispiel, sagen wir mal, nicht förderlich sich auf dein Leben ausgewirkt haben?
Oh, ich habe mal irgendwann tatsächlich mich hingesetzt und habe mal aufgeschrieben. Das war noch in der Coaching-Phase. Habe ich letztens irgendwann wieder in der Hand gehabt, weil ich was gesucht habe, weil ich in den Notizen was gesucht habe. Und das waren am Ende waren es 50.
Was?
50 Sätze, 50 die ich so aus dem Stegreif so. Und da, ich glaube, das waren noch lange nicht alle. Und ich glaube, wir haben viele so Sätze. Also sowas wie, ich bin zu laut, ist ein Satz. Ich bin zu groß. Ich laufe dich richtig, waren so Sätze. Das sind so Sätze, die ich als Kind zum Beispiel immer gesagt bekommen habe. Ich bin als Kind immer eher so vorne auf den Ballen gelaufen. Und ich habe dann irgendwann jetzt, als ich erwachsen war, mal gelesen, dass es eigentlich die übliche Art ist, wie wir gehen würden. Nur, dass wir dadurch, dass wir Schuhe tragen, anders laufen. Weil wir vorher ja tasten mussten, ist da jetzt ein Stein oder nicht? Ist es uneben oder nicht? Und deswegen sind wir halt eher vorne gelaufen.
Bist du richtig gelaufen?
Ich bin also richtig gelaufen. Mir wurde aber mal gesagt, du läufst komisch, lauf mal anders. So, und also solche Glaubenssätze. Aber welcher Glaubenssatz? Also ich habe, das ist ja ein Grundthema, womit ich mich viel beschäftige, ist, wie kann ich mit diesen Glaubenssätzen auch umgehen? Also habe ich natürlich auch da gearbeitet. Und mit Kinesiologie kann man viel herausfinden. Also kinesiologisches Testen ist eins meiner Tools, was ich eben auch mit mir verwende. Und mein Hauptsatz ist, und der kommt auch immer wieder, der ist mal stärker, mal nicht so stark, ist, ich genüge nicht, ich bin ungenügend. Also das, was ich, und das kannst du, das dieser Satz, das ist, ich sag mal, die Wurzel allen Übels, da kommen dann ganz viele andere Sätze draus, ne? Das kannst du nicht, da bist du nicht gut genug für.
Du bist dumm,
da musst du mehr, das schaffst du doch eh nicht. Was weiß ich. Also da hängt unfassbar viel dran. Ne?
Was glaubst du, woher kommt dieser Glaubenssatz?
Ich glaube tatsächlich, dass ich in der Kindheit wenig Bestätigung erfahren habe. Also bei mir in der Kindheit hat sich sowieso viel, also wo sich normalerweise es ums Kind drehen soll oder um die Kinder, hat sich viel um sich um was anderes gedreht. Also ich bin so nebenher gelaufen und ich habe versucht, Aufmerksamkeit zu bekommen, wie es Kinder dann gerne tun. Und ich glaube, dass ich einfach mich nicht gesehen gefühlt habe. Und dass das, was ich tue, also ich glaube, so Sachen wie, ich habe ein Bild gemalt und war dann ganz stolz. Ich habe, guck mal, ich habe einen Baum gemalt oder so. Ich kann nicht mal mehr wirklich sagen, aber ich denke mal, dass es sowas sein wird. Und dann wurde so drüber hinweggegangen. Also, weil das war zum Beispiel für mich unglaublich wichtig, dass wenn mein Kind kam und was gemacht hat, dass ich den halt gefeiert habe für alles Mögliche, ja. Und selbst wenn er nur, ich sag mal, drei Kreuze aufs Blatt gebracht hat, habe ich gesagt, hey, ist doch voll schönes Bild, voll kreativ, was ist denn das so? Ja, also ich gehe mal davon aus, dass ich da so, also das tief in mir drin,
dann ein bisschen überreagiert.
Meinst du?
Naja, drei Kreuze, okay.
Naja. Nein. Sagen wir mal so, als er 12 war und immer noch so gemalt hat, habe ich dann gesagt, okay.
Dann ist mir okay, drei Kreuze, die reichen nicht mehr.
Also mit 2 fand ich das schon super.
Ja, ja, also ich sag mal, wenn mein Sohn mit 4 drei Kreuze macht, okay, ich weiß nicht, wie reagiere ich da eigentlich? Also ich sag auch, du hast ein schönes Bild gemalt. Oder ich sag mir, was hast du dir dabei gedacht? Oder was stellt das dar? Also ich frage ihn, ich hinterfrage das immer ein bisschen.
Ja, aber du hast schon Interesse gezeigt. Also das war so, ja, okay. Also wenn, dann wurde so drüber hinweggegangen. Ja? Das heißt, ich hätte auch wahrscheinlich einen Picasso malen können und das wäre auch so, okay, da hängen die Ohren schief und das Auge sitzt falsch.
Ja, toll. Es wurde immer quasi geguckt. Es wurde zwar quasi immer geguckt, was du eigentlich nicht richtig magst.
Ja, also zumindest habe ich das für mich so gespeichert, dass ich das was ich tue, nicht gut genug ist.
Genau, es wurde nie geguckt, ja, aber du hast doch schon das und das schon toll gemacht. Oder du, und das hast du auch schon super gemacht. Also das war nie gut genug vielleicht.
Und dabei muss ich ehrlich, und da muss ich jetzt sagen, ich glaube nicht, dass das wirklich von außen so mir angetragen wurde, dass sie wirklich gedacht haben, boah, das geht gar nicht, was sie da leistet. sondern das war meine Wahrnehmung, also meine Einschätzung der Situation, was ich für einen Gedanken daraus entwickelt habe. Soll heißen, also meine Großeltern, also ich bin ja bei meinen Großeltern aufgewachsen, die haben mir schon Aufmerksamkeit zukommen lassen und die waren schon für mich da und die waren auch liebevoll oder so. Aber an manchen Stellen habe ich für mich das so gespeichert. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, deswegen sage ich das jetzt so explizit, die andere Seite hat das vielleicht gar nicht so getan, sondern ich habe das so interpretiert. Und in meiner Wahrheit war das dann so. Weil ich habe natürlich auch, ich habe dann Therapie auch viel auch gemacht, als ich 20 war, weil ich viel zum Aufbearbeiten auch eben hatte. Und dabei ist auch, habe ich gemerkt, dass vieles bei der anderen Seite gar nicht da ist. Und das war nicht immer nur, dass sie ihr eigenes Verhalten herabspielen wollten und gesagt haben, ah, das stimmt gar nicht, sondern ihnen war das gar nicht bewusst. Darum geht's. Also wir verhalten uns ja in einer gewissen Art und Weise auch unbewusst. Also ja. Gedankenlos.
Gedankenlos. Aber da stellt sich mir jetzt wirklich die Frage, warum, also ich meine, es ist ja häufig so, dass die Gegenseite sich etwas sagt oder Verhalten hat, was uns vielleicht verletzt oder das Kind verletzt oder gar nicht, uns gar nicht bewusst ist, dass es den anderen so und so damit geht. Aber warum interpretieren wir dann das so für uns selbst? Was hat es was mit uns Gedanken zu tun oder mit unserem Selbstbild in dem Moment? Oder
ich glaube schon.
Ja,
also ich glaube, das sind
oder wie wir als Mensch sind, weil manche reagieren dann nicht so sensibel wie andere. Also
ja, also ich glaube, das ist hat was mit Festigung zu tun in mir selbst. Ich glaube, das sind so, wir entwickeln irgendwann so Grundannahmen.
Ja.
Also es gibt halt, deswegen, wir haben so verschiedene Arten von Gedanken und das ist jetzt so, wir haben eine Grundannahme, die wir entwickeln und das ist abgeschlossen, wenn wir so 7, 8 sind. Da ist so dieses Grundkonstrukt abgeschlossen und diese Grundannahmen entwickeln wir halt aus der Prägung, die wir bis dahin bekommen haben und der Zuwendung, die wir bekommen haben und der Bindung, die wir bis dahin bekommen haben. Und wenn wir in dieser Phase erfahren haben, dass Bindung zum Beispiel nicht wirklich präsent ist, also dass wir im freien Fall sind. Für ein Kind ist das ja schrecklich, weil wir brauchen das als Kinder. Dann habe ich vielleicht den Rest meines Lebens ein Thema damit, ohne dass ich das weiß. Es steuert mich und das ist tief in meinem Unterbewusstsein programmiert. Und ich habe immer ein Thema mit Bindung. Weiß aber gar nicht, warum.
Ja.
Weil offensichtlich, wenn man die Kindheit anschaut und das von außen bewertet, würde man sagen, wieso, ist doch eine völlig normale Kindheit. Ne? Mhm. Du hattest zwei Eltern, die waren da, die sind arbeiten gegangen und so weiter. Mhm. Aber ich als Person war vielleicht sehr sensibel und hätte viel mehr gebraucht, als ich bekommen habe. Ja? Und mein Geschwisterchen, was weiß ich, mein Bruder oder so, der hat ja die gleiche Aufmerksamkeit bekommen und der ist da völlig fein mit. Ja,
ja, das ist interessant, weil das frage ich mich auch manchmal. So, ich habe zwei Geschwister. Wie haben die ihre Kindheit wahrgenommen? Weil jeder nimmt es ja unterschiedlich wahr. Haben die gleiche Aufmerksamkeit bekommen wie ich auch? Oder ne, also so immer. Oder wie bin ich sensibler als vielleicht dann mein Geschwisterkind oder so? Geschwisterkind, sagt man das so?
Nee, Geschwisterchen.
Geschwisterchen.
Ja, das ist ja nicht
Schwester, Bruder, was auch immer. Also das ist interessant, aber das häufig kann man dann eigentlich sagen, dass manchmal der Gegenüber ja gar kein nichts dafür kann, aber manchmal schon, finde ich, dass die Gegenüber schon was dafür kann. Zum Beispiel Eltern oder Großeltern, wie sie gegenüber dein Kind sind, was es dann denkt oder daraus interpretiert, eigentlich schon. Oder?
Jein. Also beides ist wahr.
Beides ist wahr.
Also ich kann für viele Dinge, also für manche Sachen, habe ich ja gerade erzählt, die haben sich völlig normal
verhalten. Für ihre Verhältnisse normal.
Für ihre Verhältnisse normal und eben vielleicht auch nicht manipulativ im Sinne von, die sind böse. Hm. Ich glaube, das ist so das, wo drauf, ne? Also ob ich was bewusst so mache, also dir bewusst einen Schmerz, einen emotionalen Schmerz zufüge, oder ob ich mich verhalte, wie ich mich eben verhalte und das fügt dir eben einen emotionalen Schmerz zu.
Ja.
Aber ich verhalte mich halt so, also es ist ein unbewusstes Verhalten, ein unbewusstes Verhalten aus einem Automatismus heraus oder aus meiner eigenen, jetzt komme ich wieder mit meinem Grundbedürfnis, aus meiner eigenen Bedürfnisbefriedigung heraus. Ja. Also habe ich in Folge 4 haben wir ja über Bedürfnisse gesprochen und da ging es ja auch darum, dass wir immer um unsere Grundbedürfnisse kreisen. Also wir wollen irgendwo dazugehören, wir wollen uns irgendwie verbinden, wir wollen irgendwie eine Anerkennung haben und wir wollen schlechte Gefühle vermeiden. Das heißt, wenn ich gerade dabei bin und ich mich gerade schlecht fühle, also ich als Mutter zum Beispiel, ich habe gerade Stress, habe gerade ein scheiß Telefonat in der Firma geführt, bin im Homeoffice, tapper so durch die Wohnung. Mein Kind läuft mir über den Weg und der ist gerade und keine Ahnung. Und ich bin aber total genervt und kann das mehr, nehme das aber bewusst nicht wahr. Und der macht halt irgendeinen Quatsch. Und das wäre in 90% der Fällen in Ordnung, was er da macht. Was weiß ich, der schmeißt ein Kissen auf den Boden. Also nichts Dramatisches. Aber in dem Moment ist das sozusagen der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt, weil na, jetzt meine Zündschnur nur noch so kurz ist und ich dann sage, Mann, musst du die Ketten immer auf den Boden schmeißen? Und, zum Beispiel.
Und das ist, was vielleicht dann im Hirn des Kindes drin bleibt. Also
genau.
Also, aber man kann es ja theoretisch gar nicht so beeinflussen. Also, beziehungsweise ich kann schon meine Reaktion beeinflussen, wenn ich zu mir sage, ich bin jetzt eh schon tierisch genervt. Und jetzt kommt da noch mein super, super lautes Kind um die Ecke und heizt es nochmal richtig an, dann ist es in dem Fall Achtsamkeit, was einen wieder drüber nachdenken lässt, sich mal kurz rausnehmen, fokussieren, mal zurücknehmen und dann die Pause zwischen dem Gedanken und dann der Reaktion mal wirklich Pause werden lassen, um dann zu entscheiden, ja, wie entscheide ich mich? Entscheide ich mich jetzt drüber aufzuregen? Das ist wie beim Autofahren ja auch. Entscheide ich mich jetzt darüber aufzuregen, dass er mir die Vorfahrt genommen hat? Oder bleibe ich jetzt einfach ruhig und denke mir, ich kann ja nichts dran ändern? In dem Moment. Außer er ist mir reingefahren. Ja, da kann ich aber auch nichts dran ändern in dem Moment. Aber man kann sich entscheiden, wie reagiere ich? Reagiere ich jetzt richtig aggressiv auf das Verhalten von meinem Kind, was eigentlich überhaupt nichts dafür kann, dass ich scheiße drauf bin? Oder verhalte ich mich jetzt einfach so, atme ich mal kurz durch, mache mal eine Pause dazwischen und lass es einfach mal so sein, wie es gerade ist, im Endeffekt.
Und jetzt ist vielleicht bei dem einen oder anderen, der jetzt gerade zuhört, der einen oder der anderen jetzt gerade so das Gefühl, ja, Achtsamkeit, jetzt kommen die wieder mit dem, ne, was ist denn eigentlich Achtsamkeit? Vielleicht einmal da, in dem Moment, wo du schon bemerkst, dass du denkst, was, dass du gerade was denkst und dass du dich gerade so fühlst, wie du fühlst, bist du schon achtsam. Das ist alles. Also es ist kein großes Hexenwerk. Das ist eigentlich schon alles. Das ist nur in unserer Gesellschaft oder so, oder wir lernen das einfach nicht. Wir lernen, im Gegenteil, wir lernen eher, dass unsere Gefühle nicht in Ordnung sind, dass wir über die hinweggehen sollen, dass wir das, was wir denken, vielleicht auch nicht in Ordnung ist, dass das alles nicht so wirklich Raum braucht. Und das ist aber Quatsch, weil genau das ist, unsere Gefühle sind das, was uns steuert. Gerade im Job oder so, finde ich, ist es so, dass wird uns Frauen ja gern vorgeworfen, ne, dass wir immer so emotional reagieren. Was völliger Quatsch ist, wir geben unseren Gefühlen Raum. Und eigentlich ist das genau das Richtige, nämlich gesund, zu sagen, okay, gut, vielleicht muss ich nicht rumbrüllen oder weinen oder so, aber zu sagen, was ich gerade fühle, ist erstmal per se nicht schlecht. Aber allein dieser Satz von wegen, du bist so emotional oder du flippst, ne? Hysterisch ist auch so ein Wort. Das ist eigentlich auch nur, ich zeige nur mein Gefühl. Aber es ist von uns in der Gesellschaft komplett verpönt.
Das ist richtig. Deswegen versuchen wir es ja auch immer zu kompensieren. Wir fangen ja schon mit unseren Kindern ja an, das zu kompensieren. Also wenn mein Kind sich im Supermarkt aufführt wie so ein kleines Hampelmännchen, dann versuche ich auch, das irgendwie so gut wie möglich zu kompensieren, indem ich ihn dann halt zurechtweise, obwohl es mich ja eigentlich nicht stört, aber vielleicht die anderen stören könnte, obwohl ich dann vielleicht mir wieder Gedanken mache, das könnte ja die anderen stören. Aber mittlerweile bin ich da auch recht schmerzlos, sage ich da, denke ich mir, wenn es die anderen stören, dann werden sie schon was sagen. Also wenn es nicht gerade Belästigung ist, ne? Also verstehst du, was ich meine? Also wenn es gerade
das ist ein super Beispiel.
Also wenn es kein Verhalten ist, wo ich sage, das ist jetzt nichts, wo ich ihn zurechtweisen muss, weil er jetzt durch die Regale geht und
die ausräumt.
Ausräumen, muss ich schon sagen, ist nicht in Ordnung.
Nee, ja, mach ja.
Aber er räumt sie ein.
Also er räumt sie ein, also super. Gleich kriegt er wenigstens Gehalt dafür.
Er räumt sie ein, aber dann werden natürlich, also mein Sohn ist sehr kommunikativ, werden natürlich andere Personen involviert. Also
so lernt man auch Leute kennen.
Ja, genau. Und ich denke mir halt, naja, solange es die andere Person nicht stört, dass er gerade ein Gespräch mit ihr anfängt und obwohl sie eigentlich weiter einkaufen möchte, denke ich mir so, stört mich nicht, kann ich in Ruhe selber einkaufen gehen.
Ich habe das früher, wir hatten, als mein Sohn klein war, hatten wir auch eine so eine Phase, das weiß ich noch, da waren wir mit dem Real und der ist völlig ausgeflippt. Ich weiß gar nicht mehr warum. Er saß in diesem Einkaufswagen und hat den ganzen Laden zusammengeschrien. Also volles Brett, Vollgas.
Und ja, aber was willst du denn im Moment machen?
Ja, genau. Dann habe ich so gedacht, okay, was mache ich jetzt? Dann habe ich den Wagen stehen gelassen, da wo er stand, habe mein Kind genommen und bin rausgegangen, ja, vor die Tür. Und dann habe ich, also er hat halt geschrien, keine Ahnung, was er hatte. Aber ihm ging es halt nicht gut. Er musste halt seinen Frust, was auch immer, loswerden. Und jetzt so, ab und zu lese ich dann noch mal was drüber oder so. Ich fand mich eigentlich so im Rückblicken schon als eine strenge Mama. Mhm. Das heißt, ich habe schon auch immer sehr darauf geachtet, dass der so in die Gesellschaft passt, ne, und dass der ja keinen anderen stört und so. Heute denke ich mir so, ich weiß nicht, ob das immer alles so richtig war, aber jetzt, ne, ja, ich kann es ab heute anders machen, weil jetzt habe ich die Erkenntnis, aber was früher war, kann ich ja nicht mehr ändern. Ich glaube, dass wenn die Kinder sich auf den Boden schmeißen im Supermarkt oder so, ja, habe ich letztens wieder ein Video gesehen auf Instagram.
Leg das dazu.
Nein, aber die Mutter daneben und hat halt gewartet.
Ja.
Und das Kind hat getobt und keine Ahnung. Und sie stand halt daneben und hat gewartet. Und gewartet und gewartet. Und dann kam eine ältere Dame vorbei, so wie das dann ja immer gerne mal passiert. Ne? Andere Leute wissen ja genau, wie Kindererziehung funktioniert und wie vor allem dein Kind funktioniert. Die Erfahrung habe ich übrigens auch gemacht. Und kam da vorbei. Das geht überhaupt nicht jetzt. Jetzt machen Sie doch mal was. Und dann hat die nur gesagt, wieso? Der ist gerade traurig, das muss raus.
Ja.
Ja. Also es hört gleich wieder auf. Sie können ja weitergehen.
Er tut ja niemandem weh, ne? Also
nee, es war halt laut.
Es war halt laut, es passt ja halt nicht ins Bild der Gesellschaft, sagen wir mal so.
Nee, genau. Also ich meine, ich weiß nicht, ob ich das jetzt, ich hätte das nicht aushalten können.
Ja, du musst das aushalten.
Ich hätte das nicht aushalten können, ja? Das ist nämlich genau das Thema. Und jetzt sind wir beim Vermeiden von schlechten Gefühlen. Hm. Ich habe dann ein Thema damit gehabt, deswegen bin ich rausgegangen aus dem Real damals.
Ja.
Ja, und die Frau hat das halt easy, die hat halt für sich die Entscheidung getroffen, und ich kann das aushalten, ich halte das auch für mein Kind, für alle anderen aus, also gegen alle anderen. Und dann ist es auch in Ordnung. Und ich glaube, das ist ganz oft der Punkt. Ich wollte, dass mein Kind in der Gesellschaft nicht auffällt, damit ich mich nicht schlecht fühlen muss.
Ja,
damit ich nicht das Gefühl, dass ich mir nicht anhören muss, ich bin eine schlechte Mutter.
Ja, ja.
Und das ist ja totaler, also eigentlich also ein nachvollziehbarer Grund, aber nicht unbedingt der richtige.
Nee, das stimmt. Aber das ist ja interessant, was wir uns so für Gedanken machen.
Ja.
Wie uns andere sehen und sehen könnten.
Oh,
und was könnte passieren, wenn ich jetzt das und das mache. Genau.
Da fällt mir noch, weil du das jetzt gerade so, was könnten die anderen denken? Weil wir das auch, weil ich das auch immer wieder im Coaching habe. Was sollen dann die anderen Leute denken? Also auch wenn dieses Kind da jetzt weint. Andere Gegenfrage, was spielt das für eine Rolle?
Richtig.
Weil am Ende des Tages sind das Menschen, die du nie wieder siehst. Und die Menschen, die du kennst oder so, die kennen dich. Mal abgesehen davon, dass die meisten Menschen gar keine Zeit haben, sich Gedanken über dich zu machen, weil sie viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt sind.
Ja.
Und in ihrer eigenen Gedankenwelt, so wie du in deiner Gedankenweltblase hängst, ja, und da das rattert, was muss ich noch einkaufen, was muss ich heute noch erledigen und so weiter, so sind alle anderen auch unterwegs. Manchmal wirklich, wie im Film, wie die Lemminge.
Ja, ich finde es voll witzig, weil genau dieser Satz, den hast du schon mal gesagt in der allerersten Folge, glaube ich.
Ich weiß
es nicht mehr genau. Und der ist wirklich an mir hängen geblieben. Und das denke ich mir jetzt jedes Mal, wenn ich noch, was sollen denn die anderen Leute, wenn ich mir den Satz so denke, was denken sich die anderen Leute, denke ich mir, ja, was, das kann doch ist so eigentlich vollkommen wurscht, weil die sind so mit sich selbst beschäftigt, die haben überhaupt gar keine Zeit, sich Gedanken über mich zu machen, über meine Situation oder wie ich gerade ausschaue oder weil meine Haare vielleicht zerzaust sind oder sonst irgendwas. Die denken sich halt einfach, die hatte keine Zeit, ihre Haare zu kämmen zum Beispiel, aber da ist doch wurscht, die sehe ich theoretisch nie wieder und ich sehe ja auch nicht, was die Leute denken. Außer man wird angeguckt oder so.
Ja.
Aber das, ich mache ja gerade noch eine Weiterbildung zur Buteyko-Trainerin. Und da mussten wir auch mehrmals an der öffentlichen Treppe hoch und runter laufen. Mhm. Mit geschlossenem Mund, immer schön durch die Nase atmen. Es ist halt ein Atemtraining. Und dann hat die eine wirklich gesagt, so, ja, was sollen jetzt die anderen Leute denken? Und dann kam mir genau der Satz in den Kopf, dachte ich mir, habe ich wirklich so sachlich rausgesagt, ja, was sollen sie sich denn schon denken? Wir laufen die Treppe rauf und runter. Die haben sich gar keine Zeit, sich über dich Gedanken zu machen. Ja. Also, es dachte ich mir, okay, ist krass, wie viele Leute sich diese Gedanken überhaupt machen.
Und wenn sie dann anfangen, über dich nachzudenken oder dir sogar sagen, Mensch, was schnaufst du so, wenn du die Treppe rauf und runter läufst oder deine Haare sitzen schief oder so, dann ist es oft eher der Punkt, dass sie was an dir sehen, was sie an sich selbst auch kritisieren würden. Also es gibt diesen Satz im Coaching auch, das, was die Leute sagen, sagt oft mehr über sie selbst als über dich aus. Also sie sprechen zwar über dich, aber das, was sie sagen, sagt eigentlich mehr über sie selbst was aus, weil sie da in Selbstkritik unterwegs sind. Und ich fand, also das war für mich auch so ein ganz wichtiger Punkt, der mir geholfen hat, ist so, okay, wenn mir also jemand sagt, was weiß ich, boah, du siehst, keine Ahnung, heute siehst du echt müde aus, dann denke ich mir so, ja, okay, und fühlst du dich müde, weil vielleicht achte ich gar nicht drauf, wie der andere ausschaut, ja, also weil es mir gar nicht so wichtig ist, wie ich ausschaue und dem anderen ist es aber wichtig, also da liegt da sehr viel Wert auf die Außenwirkung und ich denke, ich sehe halt aus, wie ich aussehe, ne?
Mir hat halt eine Freundin auch gesagt, du siehst müde aus, habe ich gesagt, ja, stimmt. Wir haben Waldwochen und ich muss eine halbe Stunde früher aufstehen als sonst. Ja,
genau so schaut's aus, ja.
Und mein Sohn muss auch eine halbe Stunde früher aufstehen als sonst. Also ich bin müde, ja.
Ja.
Also einfach dem auch mal nachgeben und sagen, ja, stimmt, hast du recht. Ich bin auch müde, zum Beispiel. So, wir haben jetzt viele Gedanken gesprochen und wie wir damit umgehen oder dass wir auch mal im Gedankenchaos festsitzen. Und was vielleicht auch Glaubenssätze daraus entstehen aus Gedanken. Genau, und jetzt würde mich nur zum Schluss vielleicht interessieren, hast du einen Satz, den du den Zuhörerinnen mitgeben kannst, den du für dich selbst verwendest, der dir hilft, wenn du zum Beispiel viele Gedanken hast? Oder allgemein irgendwo festsitzt gerade.
Also ich sage, also Stopp ist ein ganz gutes Wort. Das reicht, ne? Ein Wort, ne? Stopp. Und glaub nicht alles, was du denkst. Also du musst nicht alles, was dein Kopf hergibt, ist nicht die Wahrheit. Also das ist für mich wirklich ganz wichtig und das benutze ich wirklich oft, dass ich mich frage, mein Gott, was zauberst du wieder für einen Mist zusammen? Also auch wirklich so, ich nehme es mittlerweile mit Humor. Früher habe ich gedacht, was für ein Scheiß denkst du mir? Da habe ich also mit mir eher geschimpft. Also
schlecht eher mit dir geredet.
Ja, genau.
Sondern eher liebevoll. Sag ich, stopp, was zauberst du denn da wieder zusammen?
Genau, also es ist manchmal sind es echt die Worte, die das, also oder was heißt manchmal? Worte sind Macht, haben auch eine Macht. Das heißt, ich nutze mittlerweile dann auch Worte, die das dann freundlich umspielen, zu sagen, ach Mensch, das ist ja lustig, was du dir da wieder in dein Gehirn zusammengezaubert hast. Ja, also glaub nicht alles, was du denkst.
Das ist, finde ich, ein sehr guter Satz. Und ich habe auch noch einen Satz, und zwar, der mir auch hilft, bevor ich zum Beispiel ins Bett gehe. Ist ein hawaiianisches Sprichwort, glaube ich.
Mhm.
Bevor die Sonne untergeht, vergib.
Aha, okay.
Ja, also das ist so, habe ich irgendwann mal gehört. Und ich finde den Satz auch sehr interessant, weil genauso ist es auch, wenn du Konflikte hast mit jemandem, also sei es auch mit dir selbst, du hast ja auch, kann es auch innere Konflikte austragen oder mit jemand anderem, dann trägst du dir mit in deinen Schlaf.
Mhm.
Und diese Konflikte verursachen ja auch entweder einen schlechteren Schlaf oder Gedanken, die wiederum dann präsent werden oder präsent sind. Und wo du dann vielleicht aufwachst. Und deswegen dieses hawaiianische Sprichwort, bevor die Sonne untergeht, vergib. Und es ist mir zum Beispiel, wenn du jetzt einen Partner hast oder eine Partnerin, finde ich es auch sehr wichtig, nicht im Streit ins Bett zu gehen.
Ja.
Weil das nimmst du mit.
Ja.
Die Gedanken nimmst du mit ins Bett. Und das trägt sich dann vielleicht über, manche können sich ja tagelang streiten. Also ich könnte es nicht zum Beispiel.
Nee, ich auch nicht.
Also ich, bei mir muss das immer eine Lösung geben.
Mhm.
Oder ein Gespräch, bevor wir ins Bett gehen. Und sagen, so, jetzt müssen wir mal drüber sprechen zum Beispiel. Ja.
Vielleicht noch eins, Gedanken sind Energie. Also wir sind energetische Menschen. Ich bin jetzt kein, also ich fange jetzt nicht hier an, spirituell zu reden. Ich glaube da zwar dran, aber es ist, wir sind energetische Wesen und Gedanken sind Energie. Die kann man ja auch messen, ne? Mit dem EEG. Also kann ich energetisch messen, Strom, die Stromschläge kann ich messen. Und wenn man sich vorstellt, dass ich immer im Negativen, also meine Formulierung im Kopf, wenn ich das mir mal anschaue, Achtsamkeit, und die Formulierungen sind immer negativ, wie soll da was Positives bei rauskommen? Das heißt, manchmal ist es wirklich auch gut, überhaupt zu erkennen. Ich glaube, damit tun sich manche Menschen überhaupt schon schwer, zu erkennen, dass es mehrere Gedanken sind, diesen Gedanken überhaupt einen Namen zu geben. Das ist schon eine Herausforderung. Und dann im nächsten Schritt wirklich auch mal zu gucken, okay, kann ich diesen Gedanken einfach vielleicht auch einfach freundlich formulieren? Ja,
liebevoll.
Also, genau, würde ich so, wie ich mit mir rede, auch mit jemand anderem reden? Wahrscheinlich nicht. Also mit meiner besten Freundin würde ich so, wie ich manchmal, also früher mit mir geredet habe, nicht reden. Und genau da geht's aber los. Also wenn ich so selber zu mir so bin, so hart bin, dann muss ich halt, kann ich, also wenn ich selber zu mir so hart bin, dann kann aus mir keine Freude wachsen. Das vielleicht nochmal so als Abschlusswort, also von daher achte auch darauf, wie du sprichst mit dir und deiner Umwelt. Ja. Wenn das, weil das einfach auch die Energie ist, die man mitträgt. Wenn wir jetzt also nochmal kurz zusammenfassen, was ihr so machen könnt, wenn euch die Gedanken halt komplett explodieren, dann hatten wir jetzt...
Mit dem Ehemann reden.
Nachts um vier den Mann wecken. Das auch
oder die Frau, je nachdem.
Ja, genau.
Das ist, das mache jetzt ich so, das müsst ihr natürlich nicht so machen.
Also mein Mann bringt
oder,
mich dann
beziehungsweise halt allgemein sprechen, Kommunikation ist ja sehr wichtig. Dann aufschreiben, finde ich,
genau.
Ist sehr wichtig, sich also visualisieren. Was hast du gesagt? Stopp, vielleicht Gedankenstopp machen.
Genau.
Liebevoll mit sich selber sein. Also das heißt, meinen inneren Kritiker ein bisschen liebevoller mit mir sprechen. Und
Achtsamkeit.
Und Achtsamkeit. Also der Gedanke, also den Gedanken
zu bemerken.
Zu bemerken, erstmal festzustellen, dass ich einen Gedanken habe, ist ja auch schon Achtsamkeit. Und ja, versuchen ihn ja zu betrachten und
ja, sich abzugrenzen von diesem Gedanken. Es nennt sich psychologisch nennt sich das kognitive Diffusion. Auf gut Deutsch, du überträgst den Gedanken wie auf eine Leinwand und schaust ihn dir aus.
Betrachtest ihn quasi mehr oder weniger von
mit
außen.
Mit Distanz, genau.
Mit Distanz, das ist sozusagen. Okay, und du natürlich bist immer der Autor deiner eigenen Gedanken. Also das heißt, du entscheidest sozusagen, was du denkst und wie du denkst und wie du damit, was du damit anstellst im Endeffekt.
Oder zumindest, wie du die Gedanken bewertest. Also genau. Viele Gedanken sind auch im Automatismus unterwegs. Von daher muss man sagen, hast du nur auf manche Sachen bedingt Einfluss. Du kannst aber durch Übung vom negativen Denken ins positive Denken, das kann man lernen. Das ist wie ein Muskel, den man trainieren kann. Also das ist ja auch zum Beispiel Teil eines Coachings.
Das wäre zum Beispiel auch mal eine Podcast-Folge wert. Wie kann ich meinen Muskel trainieren, um negative Gedankenmuster zum Beispiel ins positive Gedankenmuster umzuprogrammieren?
Stimmt.
Ja.
Aber jetzt erstmal haben wir ein anderes Thema.
Ja, erstmal mal ein anderes Thema. Stimmt.
Ja.
Sag du.
Wir reden über Körperbehaarung. Ja, an uns wurde herangetragen das Thema, warum manche Leute sich halt komplett blank machen, also komplett rasieren und jetzt neuerdings anscheinend wieder Haare modern sind. Und
okay.
Wir haben uns gedacht, wenn das mal kein Thema ist, worüber wir mal reden sollten.
Ja, ist vielleicht so ein typisches Sommerthema.
Ja, genau. Also dürfen die Haare aus dem Bikinihöschen rausspitzen oder nicht? Das
genau.
Wird unser nächstes Thema.
Genau. Ihr könnt ja gerne dazu auch Kommentare hinterlassen, was denn in dieser Folge eventuell drin stehen oder sein sollte. In
genau.
Dieser Folge Körperbehaarung.
Genau, könnt ihr euch nochmal...
was wir ansprechen sollten.
Gut, also vielen Dank, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr uns mal wieder eure Zeit geschenkt habt. Und ja. Bleiben wieder dabei. Bleibt freundlich zu euch.
Genau, und wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag, Morgen, Abend, was auch immer.
Und wenn du gerade am Putzen bist, mach mal eine Pause.
Genau. Tschüss.
Tschüss. Das war's für heute mit Butter bei die Fische. Klartext und Inspiration für Frauen.
Wenn du gerade genickt, gelacht oder innerlich ein kleines Oh ja, das kenne ich hattest, dann abonniere uns und erzähl gern deinen Freundinnen von unserem Podcast.
Wir nehmen dich weiter mit in unseren Alltagswahnsinn, in unsere Aha-Momente und in all die Themen, die endlich mal ausgesprochen werden dürfen. Neue Folgen gibt's übrigens jeden Monat, immer am dritten Donnerstag.
Wenn du also Lust hast auf ehrliche Gespräche, Chaosgeschichten und Frauenpower ohne Filter, dann hör beim nächsten Mal unbedingt wieder rein. Und wenn du uns zwischendrin vermisst, findest du uns auch auf Instagram unter Soulwork und Innere Kraft
oder unter Bianca Leitz Mental. Und bis dahin, sei lieb zu dir. Wirklich.
Deine Julia
und Bianca.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.